Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, heißt es. Aber wir können unser Leben nicht leben, wenn wir immer nur kontrollieren. Also müssen wir oft vertrauen. Zum Beispiel auch darauf, dass Journalistinnen ihren Job machen, wenn sie über Anschläge wie den von Hanau berichten oder über den Fahrer, der sein Auto in den Rosenmontagszug von Volksmarsen gelenkt hat. Doch wenn Journalisten nicht liefern, was man erwartet, kann das Misstrauen gedeihen. Über Falschnachrichten nach Hanau und Volksmarsen reden wir gleich. Und auch darüber, dass das Vertrauen in Medien insgesamt gar nicht so schlecht ist, wie wir jetzt erstmal behaupten. Es wird also nicht schwarz-weiß heute, sondern grau. Erst der rassistisch motivierte Terroranschlag von Hanau vor einer Woche, dann der Autofahrer, der in Volksmarsen in eine Menschenmenge gefahren ist. Gewaltsame Vorfälle wie diese haben eins gemeinsam. Sie geschehen plötzlich, führen sehr schnell zu Toten und Verletzten und zu einem Informationsvakuum. Denn so schnell die Taten geschehen, so langsam wird nur bekannt, was dahinter steckt. Und bis dahin entstehen Falschnachrichten. Darüber spreche ich jetzt mit Katharina Klein von Königslöw, Journalistikprofessorin an der Uni Hamburg. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Warum entstehen solche Falschnachrichten?
Naja, wo eine Nachfrage ist, entsteht auch ein Angebot. Letztendlich nutzen bestimmte Akteure gezielt aus, dass einfach eine große Nachfrage nach Informationen besteht. Die Menschen wollen wissen, was da passiert ist. Sie wollen wissen, wer verantwortlich ist. Und nutzen das schlicht und ergreifend aus, um mit Falschnachrichten möglichst schnell Reichweiten zu erzielen. Und natürlich idealerweise, zumindest Teile von ihnen, wollen dann damit auch möglichst Menschen beeinflussen in ihrer Interpretation des Ereignisses.
Wer erfindet solche Meldungen?
Das sind ganz unterschiedliche Akteure. Das fängt, um ehrlich zu sein, bei vielleicht weniger seriösen journalistischen Medien tatsächlich an, die eben auch gezielt verkaufen müssen und entsprechend versuchen, die Ersten zu sein, die irgendeine Interpretation der Tat haben. Das sind auch Leute, die schlicht und ergreifend Werbung in sozialen Netzwerken verkaufen wollen und deswegen hoffen, dass möglichst viele Leute draufklicken, wenn sie nur irgendeiner Interpretation der Tat liefern. Und dann sind es natürlich Gruppen, die gezielt versuchen, letztendlich jede Form von Ereignis zu instrumentalisieren, um ihre Kernidee, ihr Kernnarrativ, dass es immer gefährlicher wird, in Deutschland zu leben oder ähnliches, unter die Leute zu bringen. Und die nutzen das dann aus.
Aber solche Akteure, die Lügen erfinden, wären aber nichts ohne Nutzer, die sowas weiterverbreiten. Warum können viele von uns dieses Informationsvakuum nicht aushalten?
Ich fürchte, wir haben es uns in den letzten Jahren sehr angewöhnt, dass ständig überall alle Informationen verfügbar sind. Jeder hat ein Smartphone in der Tasche, das er jederzeit herausholen kann, um sich zu informieren. Und wenn dann aber plötzlich diese Informationen nicht da sind, können wir damit schlecht umgehen. Früher wären wir erstmal nach Hause gegangen und hätten gewartet, bis die Tagesschau kommt. Heute denken wir, natürlich müsste ich das jetzt wissen. Und dann fallen wir eben leichter auch auf Falschmeldungen herein, weil wir in dem Moment dann so auch das Bedürfnis, sich zu informieren, so stark ist, dass wir nicht genau gucken, wer hat das eigentlich gepostet und ist es überhaupt realistisch, dass da jetzt schon Informationen zu vorhanden sind.
Wahrscheinlich gibt es aber unterschiedliche Arten von Informationen, die wir für plausibler halten und Sachen, die wir für weniger plausibel halten. Wovon hängt das ab?
Das hängt sehr stark davon ab, was sowieso schon unsere Voreinstellungen sind. Also wir fallen eher auf Falschnachrichten herein, die so ein bisschen auch zu unserem Weltbild passen, also zu dem, was wir bereits erwarten. Ganz unplausible Sachen oder Sachen, die gar nicht dazu passen, zu dem, was wir eigentlich denken, die lehnen wir dann auch eher ab.
Die Polizei ist ja mittlerweile geübt darin, mit solchen Spekulationen umzugehen. Sie bittet früh, Spekulationen zu unterlassen, keine Fotos und Videos zu verbreiten, so wie auch in Hanau und Volkmarsen. Ist so eine Öffentlichkeitsstrategie der Polizei wirklich wirkungsvoll?
Ich glaube zunächst einmal, dass es die einzig sinnvolle Strategie in solchen Momenten ist und sehr, sehr wichtig, um die Leute daran zu erinnern, es kann jetzt noch keine Informationen geben. Bitte geht verantwortlich mit dieser Situation um. Jeder von uns kann etwas dafür tun, damit das nicht in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung eskaliert. Nehmt euch zurück, haltet euch zurück und wartet jetzt erstmal ab. Ich weiß, das ist schwierig. Idealerweise sollten Sie die Leute noch auffordern, einfach mal den Rechner auszuschalten und stattdessen jemanden anzurufen, mit dem Sie lange nicht mehr gesprochen haben oder irgendwie sowas, um auch emotional eine Reaktion zu haben auf das. Das ist tatsächlich auch effektiv im Sinne von bei den Leuten, die jetzt keine politische Agenda verfolgen, sondern tatsächlich einfach nur im Netz unterwegs sind, weil sie jetzt Bescheid wissen wollen, hilft es daran, diese Leute daran zu erinnern, dass es eben nicht sofort Antworten geben kann.
Wie gehen Journalisten denn am besten damit um? Weil die sind ja diejenigen, die eigentlich die Informationen liefern, oft aber beschuldigt werden, das in dem Fall nicht schnell genug zu tun.
Auch die, ich, also meiner Meinung nach ist das auch die Strategie, die im Journalismus stärker wieder genutzt werden sollte. Dann eben, wir sehen das ja jetzt schon, manche Medienanbieter haben dann, was wir wissen und was wir nicht wissen, solche Seiten, wo eben sortiert wird, was kann überhaupt schon überhaupt an Informationen vorliegen und was kann man momentan zu dem aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht wissen. Also all das, was eben die Leute dazu bringt, auch ein bisschen runterzukommen und zu reflektieren, welche Informationen kann es denn gerade noch geben, hilft, glaube ich, schon sehr. Aber Sie haben natürlich recht, der Journalismus weiß, dass er eigentlich von ihm erwartet wird, diese Informationen zu liefern und ist deswegen, um ehrlich zu sein, auch relativ anfällig dafür. Also musste jetzt erstmal in den letzten Jahren sehr stark lernen, auch nicht jeder Ente zu glauben.
Über das Informationsvakuum nach Hanau und Volkmarsen war das Katharina Klein von Königslöw, Journalistikprofessorin an der Uni Hamburg. Vielen Dank.
Dankeschön.
Medien brauchen Zeit zum Berichten, hat Katharina Klein von Königslöw gerade gesagt, aber sie hätten vorbereitet sein können auf so etwas wie den rassistisch motivierten Terroranschlag von Hanau. Überraschend war nämlich nur das Wann und Wo, nicht aber das Ob. Denn Journalisten hatten eigentlich schon vor mehr als 30 Jahren erkannt, dass es solche rechtsextremen Gefahren gibt. Das hat unser Kolumnist Matthias Dell beim Blick ins Archiv herausgefunden.
Auf den rechtsterroristischen Anschlag von Hanau hat der aktuelle Spiegel mit einer Titelgeschichte reagiert. Deutscher Winter steht auf dem Cover. Eine Anspielung auf den sogenannten Deutschen Herbst, den Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen RAF und dem Staat 1977. Wer das Wortspiel auf dem Titel nicht sofort versteht, bekommt es in dem dazugehörigen Text noch einmal erklärt. In zwei Sätzen, die nebeneinander parken wie Autos unterschiedlicher Marken.
Im deutschen Herbst 1977 stürzte der RAF-Terror den Staat in eine seiner schwersten Krisen. Im deutschen Winter 2020 muss sich das ganze Land eingestehen, dass es den Nährboden rechter Gewalt bislang nicht auszutrocknen vermag.
Der Verweis auf die RAF ist völlig abwegig. Er funktioniert nur über ein billiges Wortspiel, über den Vergleich von links und rechts, der sich in Herbst und Winter übersetzt. Aber diese Verbindung erklärt einem nichts, weil der Terrorismus der RAF ganz anders gelagert war, als es der Terrorismus von rechts ist. Und deshalb fragt man sich, warum der Spiegel nicht in der Lage ist, im Angesicht des Hanauer Anschlags den historischen Bezug herauszusuchen, der triftiger ist, der wirklich zu verstehen hilft, womit wir es beim Rechtsterrorismus zu tun haben. Dieser Hinweis findet sich im eigenen Archiv. Im Spiegel Nummer 41 aus dem Jahr 1980. In dieser Ausgabe gibt es einen Text über das Attentat auf das München Oktoberfest, bei dem damals 13 Menschen getötet und 219 verletzt wurden. Und in diesem Text findet sich eine Passage, die aus heutiger Sicht visionär wirkt, weil sie all das schon weiß, was noch immer das Problem bei der medialen Wahrnehmung von Rechtsterrorismus ist. Weil sie sich liest wie eine um 40 Jahre verfrühte Kritik an dem Cover, das der Spiegel in dieser Woche gemacht hat. In dem Text von 1980 steht:
Gleichwohl schienen sich auch noch nach dem Wiesn-Attentat Politiker und Pressekommentatoren gegen die Einsicht zu sträuben, dass sich in der Bundesrepublik eine Subkultur von rechten Radikalen gebildet hat, die sich aufs Bomben eingestellt hat. In Westdeutschland, so hatte schon vor 10 Jahren die Frankfurter Allgemeine kritisiert, unterlägen rechtsextremistische Taten tendenziell alle dem gleichen Interpretationsschema. Erstens, die Täter werden für kaum zurechnungsfähig erklärt. Zweitens, man betont die Einzeltat, wobei drittens die rechtsextreme Irrläuferei, wenn möglich, der heimlichen Identität mit der Linken geziehen wird.
Wie zutreffend dieses Schema war, führt der Spiegeltext dann auch noch aus. Der damalige CDU-Vorsitzende und spätere Bundeskanzler Helmut Kohl nannte den Oktoberfestanschlag das Werk eines Wahnsinnigen, das nur noch mit medizinischen Dimensionen zu messen sei. Der CSU-Vorsitzende und damals scheiternde Bundeskanzlerkandidat Franz Josef Strauß tat alles, um den Attentäter als Einzelgänger darzustellen und seine Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken zu vertuschen. Auch mit Prognosen, Spuren führten in eine ganz andere Richtung. Traurige Pointe? Die Verdrängung und die Ignoranz, die Kohl und Strauß und andere Politiker und Pressekommentatoren damals praktizierten, war erfolgreich. Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus sind Phänomene, die bundesdeutsche Medien seit mehr als 50 Jahren völlig überraschend immer wieder neu entdecken. Und immer wieder falsch verstehen müssen, wie sich am aktuellen Spiegelcover zeigt.
Findet unser Kolumnist Matthias Dell. Eben haben wir darüber gesprochen, wie sich Falschinformationen verbreiten, weil Menschen das Informationsvakuum nicht aushalten, nach Taten wie denen in Hanau und Volkmarsen. Einigen fehlt auch das Vertrauen, dass Journalistinnen und Journalisten über alles Wichtige berichten. Seit Jahren reden wir von dieser Vertrauenskrise. Dabei ist das Vertrauen auf relativ hohem Niveau, zeigt jetzt wieder die jährliche Studie der Universität Mainz, unter anderem von Tanev Schulz, Professor am journalistischen Seminar. Guten Tag, Herr Schulz.
Ja, guten Tag.
In Ihrer Studie heißt es, dass 43% der Menschen in Deutschland Medien insgesamt eher oder voll und ganz vertrauen. Wenn man spezifisch zum Beispiel nach den öffentlich-rechtlichen oder Tageszeitungen fragt, liegen die Werte bei etwa 66%. Ist das wirklich ein gutes Ergebnis, wenn ein Drittel Medien misstrauen?
Das ist zumindest auch im internationalen Vergleich kein schlechter Wert. Man kann sich vielleicht aus Sicht von Medien wünschen, dass es noch mehr wären, die einem da vertrauen. Aber ich möchte dazu auch anmerken, dass ja ein so ganz naives Grundvertrauen in das, was die Medien berichten, vielleicht auch gar nicht so wünschenswert wäre in einer kritischen Öffentlichkeit und Demokratie.
Das heißt, es ist kein schlechter Wert, wenn viele misstrauen. Das heißt aber nicht, dass sie grundsätzlich was gegen die Medien haben.
Wir unterscheiden da. Es gibt eben eine ganze Reihe von Menschen auch, denen wir in unseren Umfragen erlauben, so eine Art mittlere Position einzunehmen, so eine Art teils-teils, weil sie dann vor Augen haben, dass es auch sehr unterschiedliche Qualitäten von Medien gibt und dass Medien natürlich auch mal Fehler begehen oder auch so gewisse Verzerrungen haben. Dann gibt es aber, und das ist der vielleicht eher problematische Kern von Leuten, die mit großer Pauschalität die Medien verdammen und die denen auch so etwas wie Lügenpresse vorwerfen.
Und diese Zahl ist in diesem Jahr jetzt besonders stark gestiegen auf 28%. Das ist dann doch eigentlich eher ein Problem, oder?
Also das sind diejenigen, die 28%, die Sie ansprechen, die sagen, bei wichtigen Dingen haben wir eigentlich kein Vertrauen in die Medien, wenn man die jetzt mal so pauschal fasst. Das ist schon gestiegen und könnte wirklich auch Anlass sein zur Besorgnis. Was wir aber auch sehen an anderen Fragen, die wir stellen, ist, dass der Anteil vergleichsweise doch stabil ist, derer, die so ganz harsche Attacken auch fahren gegen die Medien und sagen, wir werden hier systematisch manipuliert. Und auf der anderen Seite die Zahl derer, die sich dem bewusst entgegenstellen und sagen, nee, das stimmt ja nun nicht, dass auch diese Zahl steigt und eher diese mittlere Position schwindet. Also so eine Art Polarisierung, die wir ja auch in anderen Bereichen der Gesellschaft wahrnehmen, die finden wir auch.
Aber warum hat sich das so geändert?
Ich habe den Eindruck und wir in unserer Forschungsgruppe, dass es damit zusammenhängt, dass die Medien sehr viel mehr jetzt auch über sich selber diskutieren, auch Dinge transparent machen und dass auch diese Angriffe seit den vergangenen 3, 4, 5 Jahren, die es gegen Medien gibt, gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder überhaupt gegen die Presse, dass die Leute dazu eigentlich fast zwingt, Stellung zu beziehen. Was früher eher so latent im Kopf war, da hat man nicht unbedingt drüber nachgedacht so sehr, das ist jetzt doch sehr bewusst geworden und die Menschen müssen sich irgendwie dazu verhalten und sie erleben ja auch, dass permanent irgendwelche Gerüchte und Falschnachrichten auch über Social-Media-Kanäle reinkommen und vielen Menschen dadurch auch wiederum klar wird, ach, es ist vielleicht doch nicht so ganz verkehrt, seriöse Journalisten zu haben.
Sie haben auch nach verschiedenen Themen gefragt und es hat sich gezeigt, dass die befragten Medien auch unterschiedlich stark vertrauen, je nachdem, um welches Thema es geht. Bei der Berichterstattung über den Islam und die Kriminalität von Flüchtlingen ist das Vertrauen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Können Sie sagen, woran das liegt?
Möglicherweise ist dieser Themenbereich nicht mehr ganz so polarisiert oder nicht mehr ganz so stark im öffentlichen Fokus, wie das noch in den 1, 2 Jahren davor war. Er ist immer noch stark, aber etwas vielleicht weniger stark als damals und vor allen Dingen ist ein anderes Thema, nämlich etwa der Klimawandel, viel stärker in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben unsere Umfrage Ende vergangenen Jahres umgesetzt. Das heißt, da war das ja auch noch richtig im Höhepunkt. Im Moment sind wir wiederum bei anderen Themen, den Anschlägen, aber auch dem Coronavirus.
Jetzt haben Sie eine Frage gestellt nach den Medien, also wie vertrauen Sie den Medien? Ist so eine Frage nicht zu pauschal, weil die Befragten darunter ja alle möglichen Arten von Medien verstehen, unter anderem auch soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram, die ja gar keine journalistischen Medien sind?
Ja, nach denen fragen wir schon auch nochmal gezielter ab und stellen dabei auch fest, dass eine große Mehrheit eigentlich sehr misstrauisch ist gegenüber auch den sogenannten sozialen Medien im Internet. Wir fragen immer auch nach einzelnen Mediengattungen, etwa öffentlich-rechtlichem Fernsehen oder Boulevardmedien. Da gibt es unterschiedliche Werte in der Tat. Und Sie haben schon recht, natürlich ist so ein Generalbegriff wie Medien womöglich auch einladend für Missverständnisse. Andererseits machen wir das in der Vertrauensforschung, auch in der sozialwissenschaftlichen, bei anderen Bereichen auch, dass man allgemein fragt, wie ist ihr Vertrauen in die Demokratie oder in die Politik. Und da gibt es dann auch ganz interessante Entwicklungen über die Jahre hinweg und auch Unterschiede zwischen unterschiedlichen Ländern.
Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, dass das Vertrauen in den Journalismus den Zahlen zufolge relativ hoch ist. Machen wir Journalisten uns dann unnötig Sorgen darüber, dass uns nicht genügend vertraut wird?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, da kann man sich nicht zu wenig Sorgen machen oder zu viel, sondern man muss einfach möglichst viel Qualität liefern und einfach Vertrauen auch rechtfertigen. Und da ist es so, dass es natürlich auch im seriösen Journalismus immer wieder Fehler gibt, auch vielleicht zu wenig Recherche manchmal und unsorgfältiges Arbeiten, das sollte nicht sein. Man sollte dieses Vertrauen sich verdienen und deswegen muss es natürlich auch schon anders zur Besorgnis sein, wenn auch ein gewisser Teil der Bevölkerung immer vielleicht jeder Vierte, Fünfte, doch sehr, sehr misstrauisch ist, bis hin zu ganz pauschalen Vorwürfen gegen die Journalisten.
Wie können Journalisten aus Ihrer Untersuchung denn lernen, wie sie mehr Vertrauen gewinnen können? Geht das auf der Grundlage Ihrer Befragung?
Das kann man vielleicht nicht so eins zu eins daraus einen Schluss ziehen, aber ich denke, dass das, was jetzt manche Redaktionen oder auch viele mittlerweile tun, nämlich so ein bisschen stärker in den Dialog zu treten, mit dem Publikum auch transparenter zu machen, wie man arbeitet und auch reumütig Fehler einzuräumen und dann aber auch dafür zu sorgen, dass es dann nicht mehr vorkommt, dass all diese Mechanismen dann schon auch ein Beitrag dazu sein können, das Vertrauen entweder wiederzugewinnen oder einfach auch zu stabilisieren.
Die Universität Mainz hat Menschen in Deutschland zu ihrem Vertrauen in Medien befragen lassen, angeleitet von Journalismusprofessor Tanjef Schulz. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Mit dem deutschen Dokumentarfilm scheint es bergauf zu gehen. Im Jahr 2000 liefen im Kino 19 Filme, im Jahr 2018 waren es fast fünfmal so viele, nämlich 94. Im Fernsehen sieht die Bilanz nicht so gut aus, beklagt der größte Berufsverband der Branche seit Jahren, die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm. Sie wird in diesem Jahr 40 Jahre alt, angeführt von Thomas Frickel, der diese Woche nach 34 Jahren seinen Job als Vorsitzender abgibt. Ich habe vorab mit Thomas Frickel gesprochen und ihn gefragt, ob der Erfolg im Kino nicht eine positive Bilanz sei.
Ja, durchaus. Also die 94 Filme sind zwar im Grunde genommen wirklich eine gute Nachricht, weil es zeigt, dass es eine sehr vielfältige und lebendige Dokumentarfilmszene gibt. Auf der anderen Seite bringen die natürlich auch Probleme mit sich, weil die einzelnen Filme gar nicht mehr die Möglichkeit haben, wirklich so durchzudringen zum Publikum, wie wir uns das wünschen würden. Und an der Stelle ist durchaus noch nachzubessern. Beispielsweise müssten Dokumentarfilme mit viel besseren Werbebudgets ausgestattet werden. Dokumentarfilme müssten in den Kinos kuratiert werden. Man muss ein spezielles Dokumentarfilmpublikum aufbauen und pflegen. Und dafür fordern wir schon seit geraumer Zeit zusätzliche Fördermittel. Es ist ja so, dass das Filmförderungsgesetz den Kurzfilm, den Kinderfilm in dieser Richtung privilegiert. Da werden besondere Maßnahmen gefördert, aber für den Dokumentarfilm gibt es sowas noch nicht. Und auch gegenüber dem öffentlich finanzierten Fernsehen gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Forderungen, die unerfüllt sind.
Sie beklagen das ja schon seit Jahren, dass Sie mit Ihren langen Dokumentarfilmformaten da nicht mehr so richtig vorkommen. Woran liegt das?
Ja, das liegt zum einen daran, dass wir ja immer behaupten und wir haben dazu auch eigens ein verfassungsrechtliches Gutachten vor 2 Jahren in Auftrag gegeben bei Professor Gerster, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dieser Hinsicht seinen Auftrag nicht richtig erfüllt. Also da müsste eigentlich viel mehr rüberkommen als jetzt mal ausgewiesen im letzten Produzentenbericht der ARD 0,7% des investierten Volumens für Auftragsproduktionen. Das ist nämlich das, was für den Dokumentarfilm zur Verfügung steht. Beim ZDF ist es ein bisschen mehr, aber auch nicht die Welt. Und das ist jetzt nicht nur der Dokumentarfilm, sondern das sind auch die ganzen Dokumentationen, die nach außen vergeben werden. Also das ist schon sehr dürftig, wenn man sich überlegt, dass es ja insgesamt um ein Milliardenbudget geht. Da könnte man sich ja sehr viel mehr machen, denn alle möglichen Leute aus dem politischen Raum haben uns ja immer bestätigt, dass der Dokumentarfilm eine tragende Säule des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags ist.
Aber es gibt auch viele Dokumentationen im Fernsehen. Es gibt Formate wie die Story und ja. 37 Grad und ja. Menschenhaut nah und ja. sowas.
Na, wir beklagen uns ja nicht, dass es nicht genügend Formate gibt, aber das ist auch gleichzeitig wieder ein Problem, weil Dokumentarfilm dann schon nochmal was anderes meint. Und diese andere Farbe, dass ein Film, der ergebnisoffen an die Wirklichkeit rangeht, der sich Zeit nimmt für seine Protagonistinnen und Protagonisten und ja, auch sich einlässt auf Veränderungen, die sich während des Drehprozesses ergeben können, der ist im deutschen Fernsehen leider so gut wie gar nicht mehr gefragt. Das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite, ja, die Formate, die sind halt sehr strikt und tragen jetzt nur bedingt zum Verständnis der Wirklichkeit bei, weil sehr vieles davon eben nach bestimmten Mustern gestrickt ist, formatiert ist, wie der Name ja schon sagt. Und daneben muss es eben wirklich diese andere Form, nämlich den Dokumentarfilm, geben.
Jetzt ist die Medienlandschaft ja heute eine ganz andere als 1980. Der Trend geht ja eigentlich immer eher zu kürzeren Formaten, also die schnelle Nachricht online, die Schlagzeile auf der Leinwand im Bahnhof, die Push-Nachricht aufs Handy. Wie können Sie da mit dem Dokumentarfilm denn überhaupt noch gegenhalten? Ist das nicht außerhalb des Trends?
Also unsere Erfahrung ist, und das haben wir jetzt gerade auch im Bundesland Hessen bei einem landesweiten Dokumentarfilmtag festgestellt, dass es durchaus ein Publikum gibt für diese Art von Dokumentarfilm, die wir meinen, und auch für das genaue Hinsehen. Ich schließe ja die Formate da gar nicht aus, aber auch da kann man durchaus noch mehr machen. Also das Publikum gibt es, es muss nur auch gepflegt werden, und das wird leider ein bisschen vernachlässigt, und ich glaube, dass der öffentlich finanzierte Rundfunk auch überhaupt nicht den Auftrag hat, möglichst viele Zuschauer hinter einer bestimmten Sendung zu versammeln, sondern er hat den Auftrag, möglichst vielen Gruppen und Milieus in unserer Gesellschaft möglichst viel anzubieten. Also die Vielfalt ist das Ziel, und da lässt sich durchaus noch einiges machen.
Dokumentarfilme gibt es inzwischen ja auch bei Streamingdiensten wie Netflix und Amazon. Sie als Dokumentarfilmer, brauchen Sie den öffentlichen rechtlichen Rundfunk denn noch?
Ja, das ist ja nun nicht unbedingt die Frage, ob wir ihn brauchen. Natürlich brauchen wir ihn. Diese Veranstaltung öffentlich-rechtlicher Rundfunk setzt ja 9.000 Millionen Euro im Jahr um. Und die Aufgabe, die ihm durch die Rundfunkstaatsverträge gestellt wurde, ist ja, dass da der Dokumentarfilm bzw. eben die Information, wie wir sie bieten, und wir sagen immer, wir bieten nicht nur Information, sondern wir bieten eigentlich alles, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kennzeichnen sollte, nämlich Information, Beratung, und ja, Kultur und auch Unterhaltung. Es ist umgekehrt so, der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht uns eigentlich, die Dokumentaristen. Und da ist es halt sehr bedauerlich, dass wir so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden.
Über die Lage des Dokumentarfilms in Kino und Fernsehen war das Thomas Frickel, der morgen nach 34 Jahren sein Amt als Vorsitzender und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm abgibt. Die AG wird in diesem Jahr 40 Jahre alt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Peter Kiedaisch. Ich bin Redaktionsleiter der Südwestpresse in Metzingen. Unsere Schlagzeile lautet: Das Coronavirus steht vor der Tür. In Göppingen, und das ist jetzt wiederum von Metzingen vielleicht 40 Kilometer entfernt, gibt es den ersten Krankheitsfall. Deswegen rufen wir jetzt mal bei uns die Krankenhäuser der Region an. Wir lassen das Kreisgesundheitsamt zu Wort kommen, Hygienebeauftragten der Kreiskliniken Reutlingen und das Deutsche Rote Kreuz. Und jetzt interessiert uns einfach, wie gefährlich, wie muss man die Situation jetzt einschätzen und was unternehmen die Behörden und was kann jeder Einzelne von uns machen.
Das sind wahre Nachrichten über das Coronavirus, aber es gibt natürlich auch Falschnachrichten. Damit sind wir wieder am Anfang der Sendung. In Kaiserslautern sind solche Nachrichten kursiert. Und dort wurde in einem frei erfundenen Artikel über eine Coronavirus-Infektion in Kaiserslautern berichtet. Die Urheber wurden ermittelt. Zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren sollen es sein. Und auf sie kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer allgemeinen Gefahr zu, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit. Also das Verbreiten von Falschnachrichten bleibt nicht ohne Folgen. Gleich der Maler Gerhard Richter im Büchermarkt, aber nicht er selbst, sondern als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler. Über ihn wird auch viel geschrieben. Gleich werden drei neue Bücher vorgestellt im Büchermarkt ab 16:10 Uhr nach den Nachrichten. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Schönen Tag noch.